Hallo und willkommen. Es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge unseres Runner's World Podcasts. Heute widmen wir uns einem, ja, sagen wir etwas leidlichen Thema, nämlich dem Thema Verletzungen, die man ja durchaus mal bekommen kann als Läufer. Und da interessiert uns natürlich vor allem, wie kommt es dazu, aber insbesondere, was kann man dann machen, um schnell wieder fit zu werden? Genau darüber haben sich unser Praktikant Simon Schwarz und Chefredakteur Martin Grüning mit einem Mediziner unterhalten, der da bestens Bescheid weiß und viele gute Tipps geben konnte. Das Gespräch zum Anhören, das gibt's jetzt für euch hier im Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runner's World Podcast. Ich spreche mit Martin Grüning und unserem heutigen Gast Dr. Roger Hofmann, der leitender Arzt beim Münchner Marathon ist, über das Thema Laufverletzungen, Verletzungen im Profisport und wie man nach einer Verletzung am besten wieder ins Training einsteigt. Herzlich willkommen im Runner's World Podcast und danke, dass du, Roger, dir die Zeit genommen hast und natürlich auch du, lieber Martin, um heute hier mit uns über dieses Thema zu sprechen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich.
Dann können wir auch gleich eigentlich schon starten. Ja, ich hab mir überlegt, das kennt sicherlich viele unserer Hörerinnen und Hörer, wenn man laufen geht, dass man dann auf einmal irgendwie ja Schmerzen im Fuß verspürt. Und da ist natürlich dann der erste Gedanke, was tut man überhaupt dagegen? Ist es da sinnvoll, gleich zum Arzt zu laufen oder gibt es da einige andere Mittel oder Dinge, die man tun kann, um sich dagegen zu schützen oder da Maßnahmen zu ergreifen?
Ich lasse dem Arzt mal den Vortritt jetzt.
Ja, ja. Vielen Dank, Martin. Also, Prophylaxe bedeutet natürlich immer, erstmal auch Dehnungsprogramm zu machen. An erster Stelle ist Dehnen aber nach dem Training wichtig, weil nach dem Training ist vor dem Training. Das mal was Grundsätzliches. Dann natürlich ausgewogene Ernährung, reichlich Flüssigkeit ist bei muskulären Aspekten immer zu beachten. Grundsätzlich gilt, wer ins Laufen einsteigt oder wer ambitioniert läuft, also mehr als 4-5 Mal die Woche, der sollte natürlich unbedingt auch sein Fußbild prüfen. Ich spreche jetzt hier von Änderungen in der Statik, also Senkfüße, Spreizfüße, Senkspreizfüße und ähnliches oder auch sogenannte Hallux, also diese Veränderungen im Großzehengrundgelenk, Sprunggelenksstellungen und ähnliches, Beinachsen. Das ist natürlich zu beachten, weil das baut Verletzungen vor, wenn hier in der Statik von der Anlage her irgendwas nicht stimmt. Darüber hinaus ist es eine wertvolle Verletzungsprophylaxe, wenn man adäquates Schuhwerk trägt, also hochwertige Laufschuhe. Und dabei wichtig, das ist so die Faustregel, die wir Sportmediziner haben, so oft wie ich pro Woche laufen gehe, so viel Paar Laufschuhe sollte ich haben. Und am besten von verschiedenen Herstellern, weil die meistens in jeder Firma auf einem Standardleisten gefertigt werden und dann von der gleichen Firma der Laufschuh, egal wie er angemalt ist, am Ende das für den Fuß das gleiche Modell ist. Und deshalb ist da ein Wechsel ganz wertvoll. Wenn erforderlich, eben bei Statikveränderungen auch eine spezifische Einlagenversorgung.
Aber wenn ich merke, dass ich quasi trotzdem immer noch Beschwerden habe, obwohl ich, sagen wir, die Schuhe gewechselt habe, auf die Schnürung achte, hochwertige Sportsocken trage, dann kann es natürlich wahrscheinlich auch sein, dass ich mir da was Ernsteres zugezogen habe, richtig?
Richtig, ja. Und dann ist natürlich sinnvoll, da den Weg zum Arzt zu suchen oder vielleicht auch zum Physiotherapeuten, hängt auch von den persönlichen Kontakten ab und von dem, wie ausgeprägt das Beschwerdebild ist. Und für einen Läufer, gerade für einen ambitionierten Läufer oder für einen Laufanfänger auch besonders wichtig, da vielleicht auch einen Sportmediziner aufzusuchen, der sich einfach auch im Metier auskennt. Viele Kollegen, ohne ihnen nahe treten zu wollen, kennen sich einfach im Laufsport nicht aus und wissen dann auch nichts über spezifische Verletzungen und eben dem Umgang damit.
Was sind denn zum Beispiel typische Läuferverletzungen?
Vielleicht kann ich da aber noch mal kurz reingrätschen, so aus reiner Läufersicht. Ich glaube, meine Erfahrung auf jeden Fall zeigt, dass es Sinn macht, bei Beschwerden, die man unter einem Lauf bekommt, nicht sofort unbedingt den nächsten Arzt zu kontaktieren, sondern einfach mal das Simpelste machen, mal 1, 2, 3 Tage eine Laufpause einlegen und warten, ob dann die Beschwerden nicht von selbst weggehen. Ich glaube, nur wer so richtig im Leistungssport ist, bei dem tut es Not, dass er am Tag, nachdem er irgendwo Beschwerden spürt, auch schon den Arzt kontaktiert. Ansonsten macht es durchaus Sinn, einfach mal das Training zu reduzieren oder ganz aus dem Training rauszugehen oder als Läufer dann mal alternativ zu trainieren. Also ich glaube, wenn man, es gibt jetzt keine Pauschalregel vermutlich, lieber Roger, nach wie vielen Tagen Beschwerden man bei welcher Verletzung dann doch den Arzt kontaktieren sollte. Aber ich glaube so, dass das Allerwichtigste ist, Ruhe bewahren, sich nicht ganz und seinen Sport nicht ganz so wichtig mal nehmen und einfach mal die Füße hochlegen.
Da kann ich 100% bestätigen, und das gilt aus meiner Sicht sogar für den Hochleistungssportler, weil wir wissen, gerade bei den sehr ambitionierten Athleten ist oft eine Übermotivation da und es kommt eher zu einem Übertraining, als dass zu wenig gemacht wird. Und da ist eine Pause im doppelten Sinne hilfreich, kann nämlich nicht nur der Verletzung abhelfen, sondern sogar zu einer Leistungssteigerung führen. Also das kann ich uneingeschränkt bestätigen.
Wenn ich jetzt als ganz normaler Hobbyläufer aber laufen gehe, was sind denn da so die typischsten Läuferverletzungen, die ich da erleiden kann?
Also, wie gesagt, hängt sehr von der Statik, Fußstatik ab, die wäre dann zu prüfen. Was wir häufig sehen, sind sogenannte Plantarfaszitiden. Das ist ein entzündlicher Prozess im Rahmen der Fußsohlen, Muskulatur und Sehnenansätze, die wirklich an der Fußsohle dann zu Schmerzen führt. Mhm. Das lässt sich dann auch relativ schnell diagnostizieren. Und Abhilfe ist da neben der genannten Pause und, sofern die Statik es erfordert, einer guten Einlagenversorgung auch tatsächlich das Ausrollen der Füße auf einem Tennis- oder Igelball am Abend vorm Schlafen. Das empfehle ich eigentlich jedem Läufer, zumindest wer drei oder mehrmals pro Woche läuft, einen Tennisball am Bett liegen haben und dann unmittelbar vorm Schlafen die Füße doch recht intensiv über den Ball ausrollen, weil das die Fußwurzeln in die optimale Stellung bringt. Wichtig dabei ist, dass man direkt danach sich hinlegt und nicht mehr aufsteht. Also es soll dann keine Last mehr auf die Füße kommen. Es soll der letzte Akt sein vorm Schlafen. Das ist hilfreich bei solchen Beschwerden und B eben auch prophylaktisch. Häufig sind natürlich auch Achillessehnenbeschwerden, also hinten an der Ferse.
Darf ich kurz was zu der Plantarfaszitis sagen?
Ja, klar.
Natürlich habe ich in 45 Laufjahren jede Laufverletzung schon einmal gehabt, weil ich zugegebenermaßen, so wie es Roger am Anfang gesagt hat, zu oft auch übermotiviert war. Und bei der Plantarfaszitis, lieber Roger, da gibt es ein Wundermittel, Achtung, Werbung, und zwar einen Tiefenstrahler mit kaltem Rotlicht. Das ist wissenschaftlich nur unzulänglich nachgewiesen, dass das wirkt. Wird von einer österreichischen Firma vertrieben. Aber ich bin darauf gekommen über den ehemaligen 10.000 Meter Europameister Jan Fitschen, der mit der Plantarsehne immer viele Probleme hatte und jeden Notnagel gesucht hat und auf dieses Gerät, das kaltes Rotlicht ausstrahlt, gekommen ist. Repuls-Tiefenstrahler heißt er. Und dann habe ich den, als ich selbst betroffen war, auch mal ausprobiert. Den kann man leihen, kann man auch kaufen. Habe ich dann später mal gemacht, kostet aber viel Geld. Und der wirkt tatsächlich, wie gesagt, so das wissenschaftliche, die wissenschaftliche Studienlage zu dem Gerät, die ist sehr diffus, aber der ist so wirkungsvoll bei diesem sehr, sehr speziellen Beschwerdebild, dass ich jetzt an dieser Stelle einfach darauf hinweisen muss. Ich krieg nichts dafür, aber das sind die nackten Fakten, dass tatsächlich dieses kalte Rotlicht da bei der Plantarfaszitis gut wirkt. Und ansonsten bin ich komplett bei Roger. Ich glaube, das A und O ist tatsächlich dann das Rollen, so banal es sich anhört, aber das Rollen auf dem Tennis oder wenn man nicht ganz so starke Beschwerden hat, auf dem sehr viel härteren Golf- oder Igelball. Roger, hattest du von diesem Tiefenstrahler jemals gehört?
Nein, zugegebenermaßen nein. Physikalische Maßnahmen machen wir natürlich oft und vielfältig. Gibt es ja verschiedene Anwendungs- Möglichkeiten in der physikalischen und auch strahlentherapeutischen Situation. Dieses spezielle Gerät ist mir neu, aber das nehme ich natürlich in meinen Gedankengang sofort auf.
Ich bringe dir beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, den mal mit. Dann kannst du dir das gerne. Sieht aus wie so ein Föhn. Ja, tatsächlich, ich habe den auch schon natürlich jetzt in den letzten, ich glaube, Jahrzehnt öfters weiterempfohlen, auch öfters mal verliehen. Und wirklich bei diesem sehr speziellen Einsatzgebiet Plantarfasziitis wirkt der. Und da bestrahlt man dreimal am Tag bis maximal 15 Minuten. Und wenn man nach 3 Wochen dann damit keinen Erfolg hat, dann bringt es auch nichts. Man merkt das so ziemlich schnell am Anfang. Mhm. Gut genug zu dem Thema, aber es ist wirklich irgendwie so ein leichtes Faszinosum.
Ja, schön, interessant, gut.
Ja, dann würde ich nochmal fragen, viele Läufer klagen ja über dieses sogenannte Läuferknie, aber was kann man sich...
Warte, Simon, jetzt muss ich dich nochmal einbremsen. Du überspringst gerade das, was Roger davor ansprechen wollte, nämlich so, ich glaube, die Läuferbeschwerde Nummer 1, die Achillodynie, also Achillessehnenbeschwerden.
Also fangen wir unten an und kommen dann immer weiter nach oben, dann wäre jetzt die Achillodynie dran, bevor wir zum Knie kommen. Obwohl dazwischen auch noch ein paar Aspekte zu beachten sind. Also Achillodynien, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Achillesferse des Läufers und zugegebenermaßen auch die Achillesferse des Sportmediziners. Wir haben da ganz viele sehr, sehr hartnäckige Verläufe, wo wir zäh vorwärts kommen, im Einzelfall auch gar nicht wirklich vorwärts kommen, Athleten Saisons komplett ausfallen lassen müssen und ähnliches. Wirklich ein komplexes, schwieriges Bild bei einigen Athleten. Nicht immer, gibt auch hier Möglichkeiten der Behandlung. Also erstmal so ganz kurz vorab, es ist diese kräftige, fingerdicke Sehne von der Ferse zur Wade hoch, die eben den Ansatz am Fersenbein von der Wadenmuskulatur darstellt. Und hier gibt es eben verschiedene Verletzungsmuster. Die Achillodynie sagt eigentlich nur, dass es hier ein entzündlicher, schmerzhafter Prozess ist. Wichtig ist, wenn es hartnäckig ist, dass man prüft, ob denn mehr, ob eine echte Strukturverletzung vorliegt, also Einrisse zum Beispiel in der Achillessehne. Ein erfahrener Orthopäde oder Sportmediziner kann das schon mal primär mit einer Ultraschalluntersuchung prüfen. Ansonsten wäre dann auch eine Kernspintomographie erforderlich, wo man die Achillessehne noch exakter darstellen kann. Und dann hängt es davon ab, ist es direkt unten am Ansatz zum Fersenbein oder im Verlauf der Achillessehne der Prozess. Prophylaktisch und auch dann therapeutisch ein ganz wesentlicher Punkt ist der gute Fersensitz vom Schuh. Es wird dann immer auf Dämpfung geachtet, auf Fußstellung geachtet. Aber bei einer Achillodynie ist das Problem die Querbewegung. Die Dehnungsbewegung ist nicht das Hauptproblem der Achillessehne, dafür ist sie geschaffen. Querbewegungen sind das Problem. Das heißt, als erstes ist zu prüfen, ob der Laufschuh im Fersenbereich gut sitzt. Das heißt, wenn ich den Schuh anhab und normal, also nicht übermäßig fest geschnürt habe, sondern normal so geschnürt habe, wie ich laufe, dann darf ich, wenn ich die Sohle am Boden fixiere, hinten mit der Ferse eigentlich wenig Spiel seitlich haben und auch, wenn ich nach oben ziehe, den Fuß nicht leicht aus dem Fersenbereich herausrutschen. Also da ist der Fersensitz entscheidend. Dann unbedingt natürlich ein sehr komplettes und intensives Dehnungsprogramm. Vorm Laufen, nach dem Laufen und auch gerne zwischendurch. Also Dehnen der Wadenmuskulatur ist hier ein entscheidender Moment. Wenn die Wadenmuskulatur verkürzt ist, ist die Achillessehne unter Spannung und dann kommt es natürlich viel schneller zu Reizzuständen.
Oh, Roger, darf ich da kurz eingrätschen und dir die Frage der Fragen stellen? Ja? Wenn ich Achillessehnenbeschwerden habe, dann auch dehnen oder nicht dehnen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche
Aussagen. Es gibt ja letztendlich zwei wesentlich sich unterscheidende Methoden der Dehnung. Das ist quasi die dynamische Dehnung, wo ich also das berühmte Wippen, was wir in den 70er Jahren gar nicht anders kannten. Dann kam irgendwann das eher statische Dehnen, wo ich in einen Muskelzug hineingehe, den ich dann länger halte und dann wieder herausgehe. Die beiden letztendlich sich unterscheidenden Dehnungsformen habe ich. Wenn ich nicht verletzt bin, dann ist ein dynamisches Dehnen vor der Belastung sinnvoller, weil es eben die ganzen Rezeptoren aktiviert. Während das eher statische Dehnen, also das in den Zug hineingehen und dann halten, den Muskelzug halten, durchaus den Muskel beansprucht und müde macht. Das würde man vor einem Rennen vor allem gar nicht so sehr empfehlen, sondern immer danach. Und so ist es bei der Verletzung auch so, dass ich mit dem dynamischen Dehnen vorsichtig sein muss, weil immer wieder Spannung und Zug auf die Achillessehne kommt. Ich will eher, dass der Muskel länger wird. Das heißt, ich gehe in die Dehnung hinein, so dass es vom Schmerz tolerabel ist, und halte das, damit die Wadenmuskulatur quasi im Laufe der wiederholten Dehnung über Wochen und Monate, so wie wir das immer ganz ordentlich machen, Martin, du und ich, dann wirklich die Muskulatur lang ist.
Es gibt da momentan ja ein extrem populäres kleines Dehnprogramm für die Achillessehnen, was auch empfohlen wird bei Achillessehnenbeschwerden von einem Kollegen von dir. Professor Knobloch heißt der, und der hat dazu auch eine Website sogar speziell zu diesem Dehnprogramm. Und mal auf den Punkt gebracht, empfiehlt er 6-mal am Tag, 15-mal an einer Treppenstufe mit dem Beschwerdebein in die Dehnung zu gehen. Also sich nicht rausdrücken, also keine Kraftübung, sondern wirklich nur aus dem Zehenstand an der Treppenstufe in die Dehnung runter gleiten lassen, nicht wieder rausdrücken. Das macht man dann mit Hilfe des anderen Fußes. Findest du das gut?
Das ist absolut richtig. Also ob jetzt 6x15 mal oder 5x16 mal, ist, glaube ich, wurscht. Ja. Aber was ich damit sagen will, also die genauen Zahlen, glaube ich, sind nicht so relevant. Regelmäßig, häufig und vor allem eben genau dieser Aspekt, das meinte ich mit diesem eher statischen Dehnen, dass man in die Dehnung hineingeht und die hält und sich nicht dynamisch wieder herausdrückt.
Ja.
Das wären die Übungen ohne Verletzung vor einem Lauf als Beispiel oder vor einem Rennen mit einer gewissen Dynamik drin. Bei einer Verletzung und nach einem Lauf, auch als Prophylaxe, ist dieses ja in die Dehnung hineingehen und dort halten das deutlich richtigere und effektivere.
Und bei Achillessehnenbeschwerden, kannst du das so pauschalisieren und sagen, Einlagen sind immer empfehlenswert, oder?
Also immer würde ich auch hier nicht sagen, aber meistens. Da muss man sich wirklich mal das Fußbild anschauen. Wir wissen ja auch von diesen Aspekten Natural Running und Ähnliches, dass oder eben diese Barfuß-Simulationsschuhe und Ähnliches, da ist ja die Last auf der Achillessehne wesentlich höher und das gilt deshalb nicht für jeden. Also jetzt zu sagen, wir müssen alle wieder zum Barfußläufer werden oder zum entsprechenden Schuhwerk greifen, das halte ich für falsch. Das mag für einige richtig sein und dass wir wieder in die physiologische, natürliche Bewegungsmuster reinkommen, wie der Neandertaler, der eben keine Nikes oder Sauconys hatte, das macht Sinn. Aber es gilt eben nicht grundsätzlich und für jeden, weil jeder einfach einen anderen Körperbau, einen anderen Beinstatus und einen anderen Fußstatus hat. Und deshalb muss ich gucken, deswegen kann ich auch nicht sagen, nur Asics oder nur Adidas oder nur Nike, sondern es muss für den individuellen Fuß passen. Und so gilt es auch hier. Es muss individuell stimmig sein.
Also würdest du sagen, dass eine individuelle Beratung für jeden, sei es im Laufgeschäft oder sich sonst anderweitig zu informieren, da auf jeden Fall vonnöten ist?
Absolut. Was heißt vonnöten? Absolut. Grundsätzlich richtig. Es hängt natürlich davon ab. Es gibt ja auch Athleten, die sagen, ich laufe einmal die Woche, zweimal die Woche, habe noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Ja, da ist es auch entbehrlich. Aber für die mehr laufen oder und vor allem natürlich für die Beschwerden haben, egal in welchem Stadium ihrer Laufkarriere sie sich befinden, da ist dann natürlich eine spezifische Beratung und gegebenenfalls Untersuchung angezeigt. Ja, und da sollte man einfach schauen, wer kennt sich aus. Also man kann durchaus in einem Kaufhaus, in der Sportabteilung eines Kaufhauses einen guten Verkäufer geraten, der sich auskennt und einen gut berät. Natürlich ist es wahrscheinlicher, dass man in einem Fachgeschäft für Laufsport dann an entsprechende Beratung kommt, die auch eine Palette anbietet, ein Laufband hat, wo man einfach mal austestet.
Roger, ich bin natürlich auch jemand, der irgendwann mal Einlagen verschrieben bekam, diese jetzt immer wieder auch sich hat erneuern lassen. Ich bin allerdings auch jemand, der die nur noch bei entspannten, lockeren Wohlfühlläufen im Sportschuh trägt, die verschriebenen Einlagen. Bei intensiveren und ehrlich gesagt auch bei den ganz langen Einheiten trage ich sie nicht, weil sie doch so ein bisschen mein Laufgefühl hemmen. Ist das aus deiner Sicht korrekt? Dazu muss ich noch sagen, ich trage diese verschriebenen Sporteinlagen auch immer in meinem normalen Freizeitschuhen. Also die Schuhe, die ich so ja beim Straßengang im Büro und so weiter trage. Ist das alles sinnvoll oder ja, trau dich ruhig zu sagen, wenn es Quatsch ist?
Nein, es ist kein Quatsch, aber es ist auch nicht grundsätzlich so richtig. Das hängt auch wieder vom Typus ab, von der Person ab, vom Fußbild ab. Also ich zum Beispiel habe im Rahmen einer Verletzung als junger Athlet, wo man eigentlich ja eher stabil ist und meine Beinachsen sind völlig in Ordnung, meine Füße sind auch nicht komplett entstellt, habe ich erstmalig, da war ich 19, glaube ich, Einlagen bekommen und seitdem bin ich keinen Meter mehr ohne Einlagen gelaufen und sobald ich die nicht habe, fühle ich mich unwohl. Egal, ob ich schnell laufe oder gemütlich, ob ich lange laufe oder kurz. Also ich kann in Anführungsstrichen gar nicht mehr ohne adäquate Einlagen laufen, aber das gilt natürlich auch nicht für jeden. Andere machen es so wie du, was dann individuell durchaus stimmig sein kann. Wieder andere laufen sie sehr sporadisch Dritte brauchen sie gar nicht, weil sie nicht zurechtkommen oder weil der Fuß es auch nicht benötigt. Also da muss man auch wieder individuell hinschauen. Es gibt da jede Variante. Je ausgeprägter eine Fußfehlstellung, desto wahrscheinlicher wird man Einlagen brauchen und dann auch desto grundsätzlicher. Und je besser das Fußbild, desto weniger.
Ohne das Thema Einlagen jetzt zu extrem zu vertiefen, aber auch bei den Einlagen ist es natürlich so, dass richtig sehr wesentlich ist, wo und von wem man sie machen lässt. Absolut. Also es müssen natürlich echte Sporteinlagen sein. Richtig. Und im Idealfall ist es so, wie bei dem Sportarzt, von dem du eben gesprochen hast, der beste Sportarzt ist der selbst auch den Sport kennt und ausübt. Und so ist es, habe ich jetzt festgestellt, in den vergangenen Jahrzehnten der beste Mann, der einem eine Sporteinlage verpasst, ist der auch eben selbst diesen Sport kennt und ausübt.
Ja, richtig.
Dann kommen wir doch jetzt einmal von den Einlagen hoch zum Knie.
Lass uns kurz noch am Schienbein entlang gehen. Ein Klassiker, Shinsplints. Ist die einzige Verletzung, die ich, glaube ich, noch nicht hatte in meinem Leben.
Ja, siehst du, ich hatte sie, Shinsplint, dieses Schienbeinkantensyndrom ist eigentlich auch eine Muskelansatzreizung an der Schienbeinkante von der Muskulatur, den Peroneen, die eben um den Knöchel herum am Außenknöchel Halt geben. Also schwerpunktmäßig sind diese Muskelanteile betroffen. Und auch hier ist meistens ein nicht optimales Fußbild oder Laufbild verantwortlich. Das heißt, diese Athleten, die das hartnäckig haben, sollten unbedingt mal auf ein Laufband gehen und sich von einem erfahrenen Läufer, das muss kein Sportmediziner oder Physiotherapeut sein, das kann helfen, aber das kann auch ein erfahrener Läufer, so wie der Martin, wir haben ja zusammen schon Athleten auf Laufbändern beobachtet, sieht das, wenn hier eine Störung ist. Und dann sind da eben die Muskelansätze an der Schienbeinkante schnell gereizt und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein, bis hin zum absoluten Notwendigkeit des Laufabbruchs. Und da sind dann auch, wie gesagt, erstmal Fußbild und Laufbild beurteilen, Schuhwerk in dem Zusammenhang natürlich korrigieren, wo erforderlich. Das reicht fast immer aus. Dann physikalische Maßnahmen, also Umschläge zum Beispiel mit Quark sind da sehr, sehr wertvoll. Dehnungsübungen auch der Gegenseite und der Oberschenkelmuskulatur, gerade der seitlichen, des sogenannten Traktus, da kommen wir noch hin, sind da wichtig und wertvoll. Und dann ist ein Shinsplint meistens gut zu behandeln. Also viel, viel effektiver und schneller in den Griff zu bekommen, wenn man die richtigen Tools greift, als jetzt zum Beispiel eine Achillodynie.
So eine der effektivsten Dehnübungen für diese Problemzone wurde mir immer gesagt, und deswegen mache ich das auch einfach, um dem vorzubeugen. Öfters ist so der Fersensitz. Also ja. Füße abgestreckt und sich auf die Fersen setzen.
Genau.
Das soll angeblich ganz gut sein. Und was mir dazu noch einfällt, lieber Roger, die ehemalige Marathon-Queen Uta Pippich, da weiß ich, dass die immer mit Shinsplints-Problemen haderte. Und die trug dann tatsächlich, kein Witz, so von ihrer Mutter, glaube ich, selbst gestrickte lange Strümpfe, um den Bereich beim Laufen was warm zu halten oder vor Zug und Kälte zu schützen. Mhm. Kann das sein?
Kann ich jetzt nicht bestätigen. Das ist jetzt keine gängige Methode. Die Uta kam nicht zu mir damals und sich beraten.
Ja, okay.
Und also, dass da jetzt Zug oder Kälte eine wesentliche Rolle spielt, ist jetzt in der Pathophysiologie so nicht zu bestätigen. Aber deswegen mag es im Einzelfall gelten. Punkt eins. Punkt zwei wissen wir natürlich, die Psyche spielt in jedem Aspekt eine Rolle, gerade beim Top-Athleten. Ja, und wenn man ein gutes Gefühl mit so einer Maßnahme hat, sei es, weil es die Mama gestrickt hat oder sei es, weil es einen minimalen Halt oder das Gefühl eines Halts gibt oder Wärme spendet an der Stelle, wo es sich vielleicht sonst kühl anfühlt. Also das mag dann durchaus hilfreich sein. Das schließe ich
an. Mir scheint, wir müssen Sie nochmal fragen.
Ja, mach du das.
Kannst du dann ja im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Folge einmal auflösen.
Ja, also ich glaube tatsächlich war der Hintergedanke, beim Lauf wollte sie irgendwie da Wärme und Schutz und nach dem Lauf dann natürlich, wie immer bei entzündlichen Dingen, mit Kälte abreiben. Das weiß ich tatsächlich auch. Ich tatsächlich, vielleicht ist es ein modernes Märchen, ich muss sie nochmal kontaktieren.
Ein Punkt noch zum Shinsplint oder auch dann zur tiefen Wadenmuskulatur, wo es immer wieder Probleme gibt, unbedingt zu beachten, und da braucht man einen erfahrenen Physiotherapeuten oder Sportmediziner, ist, ob die Fibula, das ist das Wadenbein, ob das frei ist. Also wir sehen oft, oder ich sehe oft bei mir in der Praxis eben Wadenbeinblockierungen, ja, wo ist es sogenannte Fibula-Köpfchenblockierung, und dann ist die Muskulatur dauernd unter Zug. Ja, und das kann wirklich dann von einem Schritt auf den anderen schlagartige Schmerzen auslösen in der Wadenmuskulatur oder auch in der Schienbeinkantenmuskulatur, und dann geht nichts mehr. Ja, und da muss man dann prüfen, ist das Fibula-Köpfchen frei? Also das Wadenbein ist ja quasi ein dünner, sehr flexibler Knochen, der lagernd, schwimmend gelagert ist, will ich mal sagen, und sich immer flexibel bewegt. Und wenn diese Bewegung gestört ist, führt das sehr schnell zu muskulären Problemen.
Würdest du sagen, dass diese Wadenbein-Sleeves, die man jetzt vermehrt sieht, oder auch Kompressions-Sleeves, dass die da Abhilfe schaffen können?
Was den letzten Aspekt angeht, würde ich sagen, nein. Das ist einfach eine Kompression, die eher wirklich auf die Muskulatur selber und auf den Muskelstoffwechsel abzielt. Und was ich jetzt angesprochen habe, war wirklich dieses Knöcherne und diese Verbindung, wo das Wadenbeinköpfchen quasi lagernd aufgehängt ist oben am Schienbeinkopf. Das muss frei sein, und da kann ich mit Kompressionssocken nichts dran ändern. Das ist eine Sache der Mobilisierung und der Manipulation.
Heißt, da muss man dann wirklich mal den Physio aufsuchen, damit er da einmal gerade rückt.
Genau.
Gut, dann wandern wir einmal weiter hoch das Bein und landen jetzt doch beim Läuferknie.
Genau. Joggers Knee ist auch ein häufiges Phänomen und aus meiner Erfahrung gut zu behandeln, schnell zu behandeln. Also ich habe fast keinen Athleten mehr, der da länger geplagt ist, wenn er die richtigen Tools greift. Und das ist eben auch das letztgenannte, Fibula-Köpfchen-Blockierung, kann auch hier eine kleine Etage höher zu Beschwerden führen. Und umgekehrt von weiter oben, sogenannte Tractus iliotibialis, das ist seitlich am Oberschenkel von der Hüfte bis zum Knie laufende Muskelsehnen oder Muskelbandplatte, die verkürzt ist. Und wenn ich die Beinachse ist natürlich zu prüfen, wenn die Beinachse gerade ist, und das ist ja doch mehrheitlich, dass wir keine ausgeprägte X- oder O-Fehlstellung haben. Also bei geraden Beinachsen sind Wenn ich diese beiden Aspekte beachte, natürlich immer unten beginnen, Schuhwerk, Fußstellung, aber dann im Wesentlichen eben Wadenbein, Flexibilität und Tractus iliotibialis und Dehnungsübungen, hier Faszienrolle, eklatant wichtig und wertvoll, dann kriege ich einen Joggers Knee schnell hin. Also das ist für mich mittlerweile eine Verletzung geworden, mit der wir sehr, sehr effektiv und sehr schnell umgehen können.
Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch eine Verletzung, wo die Erfindung der Faszienrollen ganz, ganz viel gebracht hat. Also ich habe irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht, ob du das bestätigen kannst, dass nach der Einführung der Faszienrollen diese Symptome etwa um 5-15% bei den Läufern zurückgegangen sind, weil die sich einfach regelmäßiger ausrollen und das eben für den Bereich und für diese Verletzungsbeschwerde als Prophylaxe wahnsinnig effektiv ist.
Also ich habe jetzt keine Studie dazu und auch keine Zahlen bei mir in der Praxis, aber ich würde es sogar noch deutlich höher sehen, den Effekt. Ich kenne eigentlich keinen Athleten, der regelmäßig mit der Faszienrolle arbeitet, der noch diese Probleme hat. Und das habe ich selbst auch erlebt. Immer wieder, sobald ich Beschwerden habe, gehe ich auf die Faszienrolle und dann sind sie schnell weg. Und wenn ich dann die Faszienrolle sinnvollerweise wieder weglasse, dann kommen sie auch wieder, die Beschwerden.
Ein rundes Stück Plastik, was eine geniale Erfindung war, ne?
Ja, absolut. Also eine Gemeinheit, gerade im Bereich des Tractus. Also wer das intensiv macht, der muss schon auch eine masochistische Ader haben. Aber das machen wir natürlich, damit wir wieder laufen können.
Richtig. Gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege, fast alle so bekanntesten Läuferverletzungen, was das Bein angeht, abgedeckt?
Nee, also wie gesagt, Tractus iliotibialis Syndrom, das würde ich, das geht ja, also Joggers Knee, Tractus iliotibialis Syndrom und dann weiter oben Hüfte, das ist ja miteinander vergesellschaftet, weil es letztendlich vom Ansatz bis zum Ursprung eine Struktur ist. Aber dennoch würde ich das noch aufführen, weil manche haben eben die Beschwerden nicht am Knie, sondern am seitlichen Oberschenkel oder an der Hüfte oben seitlich. Ja, aber es geht in genau die gleiche Richtung. Da verlagert sich quasi nur der Schwerpunkt des Beschwerdebildes, betrifft aber am Ende das gleiche Syndrom. Und da will ich einfach nochmal betonen, ist die Faszienrolle eine Gemeinheit, aber sie ist so effektiv, dass jeder, der laufen will, dann auch sich selbst diese Gemeinheit zufügt und mit der Faszienrolle konsequent arbeitet.
Und bei dem Thema Faszienrolle, was natürlich auch ein weit verbreitetes Beschwerdebild ist, aber nicht nur bei Läufern, sondern bei jedem Sportler, es sind alle muskulären Probleme. Also von der Zerrung bis dann eben zum Muskelriss. Ja. Muskelriss beim Ausdauersportlaufen, glaube ich, eher selten, aber natürlich Verhärtungen und so etwas gehören durchaus auch so zu den recht klassischen Beschwerden, denen man durch eine gesunde Ernährung, aber auch eben durch entsprechende Vor- und Nachbereitung von Läufen natürlich gut beikommen kann. Ja. Aber das würdest du auch bestätigen, oder, Roger? Auch
ja, unter, also vier Aspekte sind dabei wesentlich, die du eigentlich alle genannt hast. Erstens Vor- und Nachbereitung, also Dehnen. Zweitens Faszienrolle. Also wer regelmäßig mit Faszienrolle arbeitet und nicht wildeste Intervalle klopft, der wird eigentlich kaum Muskelbeschwerden haben. Drittens reichlich Flüssigkeit. Gerade je nach Wetterlage natürlich im Sommer entsprechend deutlich mehr. Und viertens, gerade die abendliche Einnahme von Elektrolyten. Und es ist ja in den meisten Fällen so, dass man nur vom Magnesium spricht. Und das ist nicht korrekt. Magnesium ist schon wesentlich für den Muskelstoffwechsel, aber eben nicht alleine. Deswegen Achtung, Werbung, empfehle ich auch hier Mischpräparate und die besten Erfahrungen jetzt auch über mehr als 4 Jahrzehnte Ausdauersport habe ich mit Basica gemacht. Das ist also eine Elektrolyt- und Spurenelemente-Mischung, die sehr gut zusammengesetzt ist und sehr gut verträglich ist, auch für den Magen und eben ganz besonders für den Muskelstoffwechsel. Kann man gut in Wasser, in Saft, in Joghurt auflösen. Und die abendliche Einnahme ist da eigentlich das Wesentliche, weil in der Nacht eben die Muskulatur regeneriert, der Muskelstoffwechsel entsprechend versorgt werden soll.
Gut, wo ihr gerade über Vor- und Nachbereitung von Wettkämpfen oder Rennen redet, ihr habt ja beide eine eine Vergangenheit im Leistungssport und habt da sicher eigene Erfahrungen mit wirklich auch schweren Verletzungen gesammelt. Wollt ihr davon vielleicht einmal ein paar teilen?
Da soll der Martin beginnen, der ja doch reichlich eine halbe Stunde schneller den Marathon gelaufen ist als ich. soll mal anfangen, ja?
Ja, man tut das natürlich ungern tatsächlich, weil auf der anderen Seite ich ja jetzt auch Jahrzehnten propagiere, dass Laufen so ein sinnvoller, weil gesunder Sport ist. Und dann über Laufverletzungen zu reden, tut natürlich weh. Deswegen muss ich da vorausschicken, ich habe tatsächlich so nahezu jede Laufverletzung, die es gibt, schon mal gehabt. Aber ich laufe seit 45 Jahren sportlich und eben davon auch viele, viele Jahre mit Ambitionen. Da ist es dann mehr als nur Gesundheitssport. Und das wäre nochmal zu diskutieren. Ich nehme dann eben orthopädische Überlastungsbeschwerden in Kauf, um ansonsten internistisch hoffentlich kerngesund und uralt zu werden. Also das muss man so ein bisschen natürlich auch abwägen. Aber ich hatte schon...
Da darf ich kurz zwischensprechen. Es gibt Untersuchungen, ich widerspreche dir nämlich in dem Aspekt orthopädisch. Wer eine gute Statik hat und eben genau diese Dinge, die wir jetzt in der letzten halben Stunde diskutiert haben, Dehnen, Ernährung, Trinken, Faszienrolle, sinnvolle Pausen, dann, wenn ich mal was habe, der ist auch orthopädisch gesünder als der Nichtläufer. Internistisch brauchen wir gar nicht reden, da gibt's nur positive Effekte in allen Belangen, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-System, aber auch, es gibt nachweislich, also Studien belegt, weniger Demenzen bei Ausdauersportlern im Alter, es gibt weniger Potenzprobleme, also es bringt auch was fürs Bett. Und das Orthopädische, was immer der Nichtläufer anführt, naja, dann hast du ganz schnell kaputte Knie oder sonst irgendwas, das stimmt nicht. Umgekehrt, es ist seltener, wenn die Statik stimmt. Und das ist zu beachten. Also wer eine ausgeprägte Fehlstellung hat, ich sag mal eine Beinlängendifferenz, eine X, eine O-Stellung, die ausgeprägt ist, oder eine ausgeprägte Fußfehlstellung, der muss das beachten. Aber für jemanden mit einer normalen Statik, der wird auch orthopädisch gesünder alt werden als der Nichtläufer.
Hundertprozentig bei dir. Ich wollte eigentlich nur ganz selbstbezogen darstellen, dass das, was ich natürlich dann gemacht habe und ab und zu auch noch mache, dann einfach extrem auch ist. Also 100 Kilometer zu laufen oder 80 Kilometer durch die Alpen zu laufen oder so etwas, das ist klar, das ist dann natürlich schon übers Maß hinaus. Aber Simon, du hast so nach den großen Laufverletzungen gefragt, ja, die betrafen vor allen Dingen bei mir auch unten die Achillessehne. Das war dann auch nur noch durch Operationen zu lösen. Aber ich bin inzwischen seit 25 Jahren nach gelungenen OPs an beiden Achillessehnen bin ich total beschwerdefrei. Also das hat sich gelohnt. Und nach den OPs habe ich dann auch nicht mehr so ambitioniert natürlich gelaufen, altersbedingt, wie ich es damals getan habe. Und ich bin ganz glücklich, dass ich jetzt eigentlich sagen kann, in den letzten Jahren mich an all die Maßnahmen halten, die Roger da heute schon mehrfach benannt hat, bin ich recht beschwerdefrei. Also mir kann auch mal eine Muskel verhärten, aber sonst toi toi toi, ich klopfe gerade hier auf eine hölzerne Tischplatte, ist da nicht mehr so viel.
Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob du heute oder ihr immer noch etwas davon spürt, also von diesen Verletzungen, die du damals, als du noch in deiner wirklich aktiven und sehr starken sportlichen Belastungszeit noch etwas davon spürst.
Nee, und bevor Roger vielleicht noch was dazu dann auch sagen kann, ich muss aber auch sagen, dass ich die Erkenntnisse tatsächlich in den letzten Jahrzehnten zum Thema also wenigstens in meinem Umfeld zum Thema Verletzungsvorbeugung und alternativ trainieren und die Ernährung optimieren, um eben Verletzungen vorzubeugen, dass sich da ganz viel getan hat. Also ich komme noch aus einer Leistungssportzeit 70er, 80er Jahre, wo das Dehnen eigentlich mehr oder weniger verpönt war und wenn dann eben nur sehr nebensächlich irgendwie beachtet wurde, wo Stabi-Training, was heute zum Sprachgebrauch eines jeden Läufers, einer jeden Läuferin gehört, bei uns so gut wie gar nicht stattgefunden hat. Roger kommt ja auch so ein bisschen mehr aus dem Triathlon, da war das vermutlich angesagt, aber bei uns als Läufer, da ging es um Laufen, Laufen und Laufen. Und wenn wir mal ein Zirkeltraining im Winter gemacht haben, dann war das eine Sensation. Also da bin ich heute als nicht mehr Profiläufer, bin ich da extrem viel besser in allem, was ich drumherum vor und nach so einem Lauf mache und rund um mein Lauftraining mache, als noch vor 30 Jahren. Von daher trauere ich manchmal dem Wissen, was wir heute haben und den Erkenntnissen, die wir so in den letzten Jahrzehnten gewonnen haben, zu dem Thema trauere ich so ein bisschen nach. Ich weiß nicht, wie Roger das beurteilt.
Also kann ich 100% bestätigen. Ich meine, ich laufe ja erst seit 44 Jahren. Ambitioniert. Also hab weniger Erfahrung. Ich bin ja auch ein halbes Jahr jünger als du, Martin, was man ja gut sehen kann.
Das sollte man
das
beachten.
Nur neben, das, genau, das nur nebenbei erwähnt. Aber nein, ich kann das 100% bestätigen. Als ich in den 70er Jahren anfing, Rennen zu laufen, ich hatte einen fortschrittlichen Trainer, der immer aufs Dehnen hingewiesen hat und alle Athleten haben versucht, sobald er wegschaut, dass er nicht mehr gedehnt hat. Ja, das war mehr so dieser Ablauf. Ja, also das Dehnen war nur vom Trainer erzwungen und sobald er nicht dabei war oder weggeschaut hat, hat auch kein Mensch mehr gedehnt. Ja, und Stabi-Training haben wir auch im Triathlon der Anfangszeit. Ich habe Anfang der 80er Jahre, als es die ersten Triathlons in Deutschland gab, war ich dabei. Hat kein Mensch Stabi gemacht oder irgendwas. Das kam dann erst im Laufe der Zeit. Und wenn ich an meinen Junior denke, der auch sehr ambitioniert läuft, der hat mit 10 angefangen, unter A-Lizenz-Trainern zu trainieren. Und da haben die Läufer haben Hürdentraining gemacht, haben wildeste Gymnastikübungen gemacht, haben ganz viel Krafttraining gemacht, dass ich erstmal selbst als Sportmediziner, der meinte, am Puls der Zeit zu sein, erstaunt war, wie komplex und wie anders sie trainieren. Die haben als Langstrecker, in Anführungsstrichen, in dem Alter sind die Langstrecken ja nicht so lang, haben die ganz viele Startübungen gemacht, Sprintübungen gemacht, immer wieder Laufschule gemacht mit insbesondere Achtung auf die Rumpfmuskulatur. Das kannten wir alles gar nicht in den 70er und 80er Jahren. Und da hat sich unwahrscheinlich viel zum Positiven gewendet. Und ich meine, dem brauchen wir nicht nachtrauen, weil das ist nun mal so die Entwicklung, dass der Homo sapiens in allen Aspekten einfach aus Erfahrung dazulernt und die Dinge neu und besser macht.
Und trotzdem, wo ihr gerade davon geredet habt, dass man dann auch mal aufgehört hat, sobald der Trainer weggeguckt hat, was die Dehnungsübungen angeht oder dass man überhaupt kein Stabi-Training kannte. Gab es denn dann trotzdem, auch wenn du, Martin, gerade meintest, dass du sehr ungern darüber sprichst, dass es Verletzungen dass das Laufen Verletzungen heraufbeschwören kann, gab es denn trotzdem andere Athleten, die du kanntest, die dann auch gesagt haben, nee, ich kann es nicht mehr, die aufgrund von Verletzungen aufgehört haben?
Tatsächlich ja, natürlich. Die gab es schon. Und meistens war tatsächlich der Killer der Bereich der Achillessehne. Also das war irgendwann dann meistens bei einigen doch dann chronisch. Und damals waren auch die Operationsmethoden vielleicht nicht ganz so gut oder praktikabel, wie das heute ist. Da kam eigentlich jemand nach einer Achillessehnen-OP selten noch mal so in die Laufkarriere zurück. Also das war so eigentlich schon der Killer. Ich hab einige erlebt, die deswegen ihre Karriere beenden mussten. Und es hat nicht alleine mit Verletzungen zu tun, aber wenn ich so zurückblicke von denen, mit denen ich früher um die Wette gerannt bin, gibt es nur noch ganz, ganz wenige, die heute auch noch laufen. Aber da sind, sage ich mal, orthopädische Beschwerden, ich habe das mal versucht zu analysieren, vielleicht bei 30% dieser ehemaligen Mitläufer, Konkurrenten sind der Grund, dass sie heute nicht mehr laufen. Aber immerhin das, also muss man schon sagen. Wobei ich noch mal betone, das war natürlich Leistungssport, also Extremsport. Und nicht Gesundheitssport. Das ist ganz wichtig, was Roger eben ausdrücklich erwähnt hat. Wer Laufen im Wohlfühltempo in einem gesunden Maß, also 3 bis 4 Mal in der Woche 40 bis 60 Minuten betreibt und dazu noch ein bisschen auf seinen Körper achtet, indem er eben sein Muskelkorsett stärkt und eine gesunde Ernährung pflegt, der kann nichts Besseres für seinen Körper tun als das. Also das nochmal wiederholt. Worüber ich jetzt bei mir rede und Roger bei sich redet, das ist Leistungssport.
Ja, auf jeden Fall. Und da spielt ja sicherlich auch der Begriff des Übertrainings eine ganz große Rolle, dass man da immer mehr möchte, um dann nochmal neue Rekorde anzuknüpfen. Das hat ja, wie du auch schon meintest, nichts mehr damit zu tun, dass man etwas Gutes für seinen Körper tun möchte.
In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal ein wichtiges prophylaktisches Moment anbringen. Bei mir war nämlich die Hauptverletzung, die mich mehrfach für Wochen aus dem Training und aus dem Wettkampfgeschehen genommen haben, waren Bandverletzungen im Sprunggelenk. Das ist ja immer ein Trauma. Also das ist jetzt nicht Übertraining oder anlagebedingt, sondern eben ein Umknicktrauma, wo dann die Bänder je nach Dimension eben reißen oder extrem überdehnt sind, meistens dann schon auch reißen. Und das hatte ich mehrfach auf beiden Seiten und hat mich viele Wochen an Trainingsmöglichkeiten gekostet in der Karriere. Und da ist eine hervorragende Prophylaxe, die ich jedem Läufer empfehlen kann, im Übrigen auch jedem Nichtläufer eigentlich empfehlen kann, weil älter werden wir alle und damit auch instabiler, ist ein koordinatives Training auf einem Wackelbrett. Also die gibt's professionell, dann heißen die Therapiekreisel im Sanitätsfachgeschäft. Ansonsten kann man auch in der Resterampe ein halbes Rundholz und ein Brett nehmen, das man drauflegt und dann eben eine instabile Unterlage hat, auf der man einfach Balanceübungen und koordinative Übungen machen soll. Und da reichen einzelne Minuten pro Tag. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich das im Einbeinstand beim Zähneputzen abends mache. Entweder einfach nur im Einbeinstand die Zähne putze und für Fortgeschrittene dann mit geschlossenen Augen oder eben auf so einer instabilen Unterlage einfach balanciere. Und das natürlich mit beiden Füßen im Wechsel. Und das sorgt für eine sehr gute Tiefensensibilität und Koordination und ist eine hervorragende Prophylaxe gegen das Umknicken und eine sehr gute Prophylaxe auch gegen Sturzgefahr jetzt bei Senioren. Bei älteren Menschen, die eben dann zunehmend sturzgefährdet sind, wenn die das zeitgerecht beginnen und regelmäßig machen, ist die Sturzgefahr ganz, ganz wesentlich gemindert.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und gerade wo du auch meintest, dass du quasi dieses Trauma hattest vom Umknicken, da verliert man ja dann auch ganz schnell Vertrauen in die Stärke seines Beins. Wie kommt man denn dann wieder am besten in Gang? Was sind denn deine Tipps oder eure Tipps, wie ich am besten dann wieder ins Training einsteigen kann?
Also da kann ich das fast wiederholen. An erster Stelle braucht der Bandapparat Zeit. Also wer wirklich ein Umknicktrauma mit Bandverletzung hat, der wird mehrere Wochen brauchen, heutzutage mit modernen Orthesen, also Schienen, die das Band so ruhig stellen, dass es durchheilen kann. Bänder sind hypotrophe Gewebe, das heißt wenig durchblutet und damit auch langsam heilend. Und die brauchen schlicht und einfach Zeit. Wenn dann die Struktur selbst geheilt ist nach vielen Wochen, dann muss man natürlich vorsichtig mit dem Training beginnen. Es hat sich bewährt, dann erstmal aufs Rad zu gehen, wo eben das Körpergewicht nicht auf dem Bandapparat lastet und auf dem Sprunggelenk. Und dann mit einem Walken oder flotten Walken beginnen und dann mit einem langsamen, ruhigen Lauf auf ebenem Untergrund. Und dann eben genau diese Koordinationsübungen auf dem Therapiekreisel, auf dem Wackelbrett, auf einer Weichmatte im Einbeinstand eben sich beginnend erstmal festhalten, dass da nicht eine Verletzung wieder forciert oder ausgelöst wird und dann eben diese Koordination regelmäßig üben und dann wird der Bandapparat, mein Bandapparat, Sprunggelenke ist stabiler als je zuvor. Einfach weil ich diese Übungen jetzt seit langer Zeit regelmäßig mache.
Also würdest du, Roger, auch empfehlen, andere Sportarten wie jetzt Radfahren oder vielleicht auch Schwimmen dann erst einmal vorzuziehen, dem Laufen?
Also als Triathlet sage ich da natürlich nicht nein. Aber es gilt natürlich grundsätzlich auch für den ambitionierten Läufer. Immer mal eine Alternative wählen, und ich würde mich wundern, wenn der Martin dem nicht zustimmt. Mal ins Wasser gehen. Da geht ja auch mit Aquajogging ganz viel. Wenn ich richtig informiert bin, hat die ehemalige Weltrekordlerin im Marathon, die Paula Radcliffe, sehr viel im Wasser trainiert, als sie verletzt war, als sie schwanger war, und ist dann top auf der Straße unterwegs gewesen, weil man im Wasser sehr gut mit dem Aquajogging da auch ein spezifisches Training simulieren kann, ohne den Kapselbandapparat, ohne die Gelenke so sehr zu belasten. Radtraining ist eine Alternative. Im Winter Ski langlaufen und auch zumindest, wer technisch einigermaßen zurechtkommt, natürlich das Schwimmen. Immer wieder als Ausgleich und als Alternative, Herz-Kreislauf-System wird vergleichbar belastet, ist dann auch effektiv für die Leistung im Laufsport und natürlich immer eine gute Verletzungsprophylaxe, wenn ich hier ein bisschen variabel bin im Training.
Bin ich 100% natürlich auch wieder bei Roger. Das ist ein kluger Mann, wie wir jetzt in diesem Podcast, nein, nicht erst in diesem Podcast erfahren haben, aber
danke.
Hier nochmal vor Augen geführt bekommen. Nee, und ich wollte nur nochmal ergänzend sagen zum Thema Aquajogging. Also das ist tatsächlich extrem erstaunlich, wie gut Läuferinnen, Läufer beim Aquajogging ihre Form halten und stabilisieren können. Es ist nur leider natürlich das Langweiligste der Welt, in so einem Schwimmbecken hin und her zu pendeln, aber es ist extrem effektiv. Gibt es tatsächlich auch jede Menge Untersuchungen, die das beweisen, und gibt es auch jede Menge, wie Roger schon sagte, tolle Vorbilder auch so aus dem Spitzensport. Zuletzt hatte ich verfolgt, dass der jetzt doch so populäre und extrem erfolgreiche Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen während seiner Verletzung im letzten Jahr in einer längeren Verletzungsphase sehr, sehr viel Aquajogging gemacht hat. Und da gibt es begleitend von ihm dann auch Auswertungen, wie der nahezu die Form im Wasser halten kann. Also das ist echt erstaunlich. Es ist halt total langweilig und boring, aber es ist schon faszinierend. Und ansonsten darf man eigentlich, lieber Simon, zu dem Thema mit Roger nicht sprechen, weil Roger ist einer derjenigen, die zuletzt, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, den Starnberger See einmal längst durchschwommen haben. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele. Roger, wie viele Kilometer waren das?
Es sind genau 20,2 Kilometer gewesen. Also fast Halbmarathon geschwommen.
Also ich kann dazu nur sagen, ich war gestern im Schwimmbad und ich bin 4 Bahnen geschwommen. Und ich muss sagen, es hat mir auch schon wieder gereicht mit dem Schwimmen.
Ja, nee, das sind so persönliche Dinge, die man sich dann mal vornimmt. Muss man auch nicht nachmachen. Da geht's ja dann schon auch in den Extrembereich. Da war ich über 6 Stunden im Wasser. Muss man nicht machen. Weil der Martin gesagt hat, wie gesund auch langfristig der Laufsport ist, was ich uneingeschränkt bestätige, gilt es natürlich für andere Ausdauersportarten, insbesondere auch fürs Schwimmen. Ausdauersport eigentlich per se ist das, was uns gesund erhält, und zwar alle Aspekte des Daseins, wie ich es vorhin schon aufgeführt habe. Und da ist Schwimmen zumindest als Ausgleich für den Läufer einfach hervorragend. Man muss halt so ein bisschen üben, wenn man nicht vom Schwimmen oder aus dem Triathlonsport kommt. Aber alles ist erlernbar. Und kann ich nur empfehlen, da immer wieder auch eine Varianz reinzubringen. Im Übrigen Thema Boring. Es ist halt schon auch dann eine Abwechslung drin und nicht immer nur das Gleiche, ob das jetzt Laufen, Radfahren, Schwimmen oder sonst irgendwas ist. Man kann einfach ein bisschen spielen. Im Winter sehr zu empfehlen, Skilanglaufen, gerade der klassische Stil, der so ein bisschen in Vergessenheit gerät mittlerweile, ist eine sehr gute Trainingsform und von der physiologischen Bewegungsablauf eigentlich gesünder als das Skating. Ist halt weniger dynamisch, nicht so schnell, aber sehr zu empfehlen, auch für jeden Läufer.
Was ich noch nachziehen wollte, lieber Simon, ich weiß nicht, ob das jetzt noch passt, ist aber so ein bisschen nochmal Wiedereinstieg nach Verletzungen.
Ja, gerne.
Da ist natürlich, ich glaube, das weiß jeder und versteht auch jeder, dass man nach einer Verletzung nur sehr dosiert und langsam einsteigen darf und nicht einfach wieder in das Trainingsprogramm springt, was man vor der Verletzung absolviert hat. Ich glaube, das liegt auf der Hand, das kapiert auch jeder. Ich empfehle natürlich immer, egal auf welchem Leistungsniveau man vorher trainiert hat, gelaufen hat, den Einstieg über Laufen und Gehen im Wechsel, also wirklich eine Minute gehen, eine laufen, dann die Lauflängen sukzessive ausbaut, bei niedrigstem Tempo. Das sind natürlich die Klassiker, aber was mir oft genug auffällt, das verstehen die Leute noch. Was sie aber oft falsch machen, meines Erachtens, ist, dass sie alle therapeutischen und begleitenden Maßnahmen, die sie während der Verletzung zur Behebung der Verletzung eingeleitet haben, mit Ende des Schmerzes auch komplett wieder einstellen. Und das ist natürlich falsch. Da appelliere ich an alle, wenn es gewisse Stabilitätsübungen, physiotherapeutische Maßnahmen gab, die ja offensichtlich geholfen haben, eine Verletzung zu beheben, dann sollte man die auch noch wenigstens eine gewisse Zeit nach Ende der Beschwerden weiter beibehalten, wenn man dann wieder die Laufintensitäten und Umfänge steigert. Und das wird oft vernachlässigt. Also lieber dann noch drei Termine beim Therapeuten aus eigener Tasche bezahlen, als in dem Moment, wo man nichts mehr hat, nicht mehr dahin gehen. Und natürlich sowieso mit dem Therapeuten gemeinsam oder dem Arzt gemeinsam überlegt haben, welche Stabilitätsübungen gehören denn jetzt dann wohl als Konsequenz aus diesen Überlastungsbeschwerden in mein tägliches Programm. Also nicht dann komplett alles wieder auf Null runterfahren, was nicht mit dem Laufen zu tun hat.
Ja, sehr interessant, dass du das sagst, weil es ist ja man fällt ja schnell in dieses alte Muster, dass man sagt, ja, jetzt habe ich, genau wie du meintest, ich brauche das jetzt nicht mehr. Also diese Übungen, die habe ich jetzt gemacht, jetzt geht's mir wieder besser. Und dann verliert man schnell die Motivation und Lust daran. Und das habe ich zum Beispiel teilweise auch, wenn ich eine Verletzung hatte, dass dann dieser Berg, der dann da sich vor mir auftürmt, dieser Leistungsberg, den ich wieder versuche zu erklimmen, um wieder meine alte Leistung zu erreichen, meinen alten Leistungsstand, mein Niveau, dass ich das als schwierig, gerade auf der psychischen Ebene, also was die Motivation angeht, gestaltet. Hast du da oder habt ihr da irgendwelche Tipps, wie man da vielleicht dran arbeiten kann, dass das einfacher von der Hand geht?
Ja, mir ist nicht so ganz klar, geht es dir jetzt eher um die psychische Herausforderung?
Also ja, genau.
Kann ich dir sagen, da spielt das Alter eine entscheidende Rolle. Jetzt sind wir schon zu alt, Roger, aber ja. Jahrelang wusste ich, da wo ich mal war, da komme ich auch wieder hin. Das ist ja das, was einen dann auch beruhigt. Also warum sollte man nicht die Leistungsfähigkeit, die man schon mal hatte, wenn man in einem gewissen Alter noch ist, klar. Wenn man 50 und 60 wird, dann irgendwann baut sich von selbst Leistung ab. Aber in deinem Alter, da wo du schon mal warst, da kommst du definitiv wieder hin. Und das würde mich so ein bisschen auch beruhigen. Was sollte dagegen sprechen? Dein Talent ist ja durch die Verletzungen oder durch die Beschwerden ist ja kein geringeres geworden. Also das sollte einen, glaube ich, sollte einem immer so präsent bleiben.
Also ich kann da noch das Mittel der Visualisierung empfehlen. Und zwar auf mehreren Ebenen. Erstens visualisieren, ich habe einen Berg vor mir, ja, und will zur Spitze. Und dazu brauche ich aber auch den ersten Schritt unten im Tal. Sonst komme ich da oben nicht hin. Also und dann stelle ich mir vor, die Bergspitze ist eben das Leistungsniveau, das ich erreichen will. Und dafür muss ich eben Schritt für Schritt gehen, sprich Trainingseinheit für Trainingseinheit und in jeder einzelnen Einheit wieder Schritt für Schritt. Die Einheit ist vollzogen, wenn ich diese 10 Kilometer als Beispiel gelaufen bin. Aber die bin ich eben erst gelaufen, wenn ich Kilometer 1, 2, 3, 4 und so weiter absolviert hatte. Und genauso baut sich das stufenweise auf, bis ich eben den Berg erklommen habe, Einheit für Einheit. Man kann das auch mit in Prozenten nehmen. Wenn ich bei 100% sein will, dann muss ich erstmal Prozent 1 mit Einheit 1 erwirtschaften und erarbeiten. Und mit diesem Visualisieren, auch tatsächlich einen Berg sich vorstellend, kann man, glaube ich, gut arbeiten. Also mir ist das immer gelungen und viele Athleten, die ich betreue, konnten damit auch gut arbeiten. Und genauso eben auch vielleicht visualisieren, wenn man jetzt eine bestimmte Zeit sich vorgenommen hat, im Marathon zu laufen oder bei einem bestimmten Rennen vorne dabei zu sein, dass man natürlich mit entsprechendem Vorlauf visualisiert, wie dieses Rennen stattfindet, wie dieses abläuft und wie ich diese Zwischenzeiten erreiche und dann noch genug Energie hinten raus habe, dann auch das Tempo, das notwendig ist, zu halten oder den entsprechenden Spurt am Ende noch leisten zu können. Und dieses Visualisieren hat eben neben einem Motivationseffekt auch einen manifesten Effekt im Organismus, dass ich zunehmend Glauben daran gewinne, dass ich das erreiche. Nicht umsonst heißt es, Glaube versetzt Berge. Und dann, wenn der Punkt gekommen ist und natürlich das Training auch vollständig absolviert ist, dass dann genau das, was ich mir immer wieder visualisiert habe, auch eintritt.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Dann sehe ich gerade, dass wir auch schon die eine Stunde Marke geknackt haben und da schon die Zeit ganz schnell verflogen ist. Habt ihr noch etwas, was ihr noch irgendwie einbringen wollt?
Ich glaube, das war schon ziemlich viel, aber vielleicht bleibt noch am Schluss darauf hinzuweisen, dass natürlich, wie immer, alle, die uns zuhören, aufgefordert sind, gerne, wenn sie gesundheitliche Probleme haben, die etwas mit dem Laufen zu tun haben, diese an uns weiterzugeben. Unter leserservice@runnersworld.de. Wir versuchen dann mit unserer Expertise, da wo es geht, natürlich zu helfen.
Gut, wenn dann alle Fragen oder alle Anmerkungen, Anregungen hier einmal eingebracht wurden, dann würde ich mich erstmal ganz herzlich bedanken fürs Dabeisein.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat viel Freude gemacht. Danke euch.
Ebenso. Genau, und wünsche euch alles Gute.
Ja, Dito.
Danke.
So, wir halten also mal fest, die meisten Laufverletzungen kann man ganz gut behandeln und Laufen ist und bleibt trotzdem total gesund. Also, auch falls ihr gerade verletzt sein solltet und vielleicht Laufpause machen müsst, haltet durch und ganz bald geht es dann auch schon weiter mit dem Laufen. Und weiter mit unserem Podcast geht es dann hier in 2 Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.